Der Titel dieser Predigt ist Die Freundlichkeit des Herrn. Mal zur Vorgeschichte. Nach 10 Jahren Verfolgung durch Saul war der designierte König David eines Tages zu den Philistern geflüchtet. Das geschah aufgrund folgender Überlegung. Das steht in 1. Samuel 27. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen, und so werde ich seiner Hand entkommen. So machte sich David auf mit den 600 Mann, die bei ihm waren, und ging hinüber zu Achis, dem Sohn Maochs, dem König von Gad. Und David blieb bei Achis in Gad samt seinen Männern, jeder mit seinem Haushalt. Auch David mit seinen beiden Frauen Achinoam, der Jesreelitin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als es Saul berichtet wurde, dass David nach Gad geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Der Philisterkönig Achis, dessen Name bedeutet Zürnen, hat daraufhin David und seinen 600 Mann samt ihren Familien den Ort Ziklag als Wohnstätte angewiesen. Ziklag, das heißt Wüste des Verderbens. Und so weiter mal zur Vorgeschichte. Jetzt überspringen wir 2 bewegende Kapitel in der Bibel und finden dann Folgendes vor. Und zwar 1. Samuel 30. Als nun David samt seinen Männern am 3. Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen, und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen und ihre Söhne und Töchter gefangen weggeführt waren, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jesreelitin, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmeliters, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sprach zu Abiatar, dem Priester, dem Sohn Achimelechs, bring mir doch das Ephod her. Und als Abiatar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Da zog David hin samt den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, blieben die Zurückgebliebenen stehen. Und David jagte nach, er und 400 Mann und 200 Mann, die zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Feld, den führten sie zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken, und sie gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und 2 Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich selbst, denn er hatte während 3 Tagen und 3 Nächten kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. David sprach zu ihm, wem gehörst du und woher bist du? Er sprach, ich bin ein ägyptischer Bursche, der Knecht eines amalekitischen Mannes, und mein Herr hat mich verlassen, weil ich vor 3 Tagen krank wurde. Wir sind eingefallen in das Südland der Keretiter und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm, willst du mich zu dieser Horde hinabführen? Er antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten, noch in die Hand meines Herrn ausliefern wirst, so will ich dich zu dieser Horde hinabführen. So führte er ihn hinab, und siehe, sie lagen über das ganze Land zerstreut, aßen und tranken und feierten wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda geraubt hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entkam, außer 400 Burschen, die auf Kamele stiegen und entflohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten, und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom kleinsten bis zum größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder, und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her, und sie sprachen, das ist Davids Beute. Und als David zu den 200 Männern kam, die so ermattet gewesen waren, dass sie David nicht nachfolgen konnten und am Bach Besor geblieben waren, da zogen sie David und dem Volk, das mit ihm war, entgegen. Und David trat zum Volk und grüßte sie freundlich. Da ergriffen alle Männer Belials unter denen, die mit David gezogen waren, das Wort und sprachen, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben, außer jedem seine Frau und seine Kinder, die sollen sie wegführen und gehen. Da sprach David, ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören, sondern wie der Anteil dessen ist, der in den Kampf hinabgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. Und so geschah es weiterhin von jenem Tag an, und er machte es in Israel zum Brauch und Recht bis zu diesem Tag. Soweit der Text. David war sehr bedrängt, ja, wieder einmal in seinem Leben, diesmal seitens seiner Landsleute, seiner Mitstreiter. Behalten wir das Wort so im Herzen. David war sehr geängstigt, unglücklich, bekümmert, erschüttert. Das alles kann dieses Wort bedeuten, das hier steht. Und wen von uns trifft es nicht auf eine ähnliche Weise, wenn es uns alles zusammenschnürt im Inneren, weil wir den Eindruck haben, wir haben etwas, vielleicht alles, falsch gemacht. Und jetzt gehen unsere Lieben, unsere Wegbegleiter gegen uns an, und zwar zu Recht. Sie mussten dort ja alle meinen, sie hätten ihre Frauen und Kinder verloren. Es war ja alles verbrannt, nur mehr ein rauchender Trümmerhaufen. Die Seele des ganzen Volks war erbittert, und sie wollten David steinigen. Und da sucht der vielgeprüfte Mann nach dem Herzen Gottes einmal mehr seine Zuflucht bei seinem Herrn, wie wir lesen, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist wohl einer der vorbildlichsten und hilfreichsten Sätze für jeden von uns im Wort Gottes. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und am Ende heißt es dann, durch Gottes Hilfe, David brachte alles zurück. Was wir uns jetzt aber ansehen wollen, ist sein Verhalten im Anschluss an seine zum Teil selbstverschuldete Notsituation. Gottes Wort legt uns ja nicht eine Liste von Verhaltensmaßregeln vor, das wohl auch. Wir sind aber außerstande von uns aus, dem gerecht zu werden. Gottes Wort stellt uns deshalb prinzipiell den Sohn Gottes vor Augen, Jesus Christus. Und dazu hält sein Wort uns Menschen vor Augen, deren spezielle, von Gott gegebene Wesensmerkmale hinweisen auf die Gesamtheit der Eigenschaften seines Sohnes, damit wir eine immer bessere Erkenntnis des gesamten Christus erlangen, wie er im 1. Korintherbrief beschrieben ist, als das Haupt mit vielen Gliedern. Ein Drittel der 600 Kämpfer hatte David also im wichtigsten Moment im Stich gelassen. Sie waren zu müde, um mit ihm über den Bach Besor zu gehen. Zu müde. Wie viele von uns Christen sind das? Vor lauter Beschäftigung, vor lauter Sorge und lauter Arbeit und Mühe, zu müde, um ihre Aufgabe im von oben verordneten Kampf wahrzunehmen, im entscheidenden Moment. Schlaffe Hände, müde Knie, ein uraltes Leiden vor der Tür zu Gottes Weinberg, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Die meisten der so Berufenen sind heute fürs Wichtigste zu müde. Der Trott und Kampf im Alltag zermürbt, der Frust, die Angst, das alles reibt auf und dann bleibt der Mensch zurück. Er kann einfach nicht mehr, obwohl er könnte schon, weil der, der ihn beruft, der gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden, so steht es in Jesaja 40. Und wer das einmal so erfahren hat, lässt sich auch gerne erquicken und weiß von der inneren Erneuerung, die Gott gibt, die dem Zerfall unseres äußeren Menschen trotzt. Es geschehen tagtäglich viele solche Wunder von oben im ganz Kleinen und Alltäglichen. Und auch hier im Text ist die Situation die, 200 Mann bleiben zurück, kommen nicht mit. Und bald werden Stimmen laut, dass man denen nichts, nur mehr ihre Frauen und Kinder geben und sie dann wegschicken solle. David aber, so lesen wir, als er zurückkehrte vom Sieg über die räuberischen Amalekiter, David trat auf die Zurückgebliebenen zu. Und es sei als erstes vermerkt, er trat auf sie zu, von sich aus, und er grüßte sie freundlich. Und so steht es zu lesen in Gottes Wort, so hat es Gott extra für uns festgehalten. Und das ist es, was wir heute speziell betrachten wollen. Nicht die Geschichte als solche, sondern die Herzen darin und was sie bewegt. Wir sehen an Davids Milde und Güte den Mann nach dem Herzen Gottes, in dem der Heilige Geist eine Gesinnung gewirkt hat, wie sie in Christus auch war. David ist in dieser Geschichte ja ein Bild von dem, der Davids Sohn und Herr genannt wird. Ein Bild, das Gott uns aus gutem Grund vor Augen stellt. Und David ging deshalb freundlich auf die Zurückgebliebenen zu und grüßte sie. Was muss da durch die Reihen der 200 für eine Herzensbewegung gegangen sein? Waren sie nicht tief in seiner Schuld? Waren sie nicht morgens beim Aufruhr dabei gewesen und hatten lautstark mitgemacht? Und abends haben sie ihn verlassen? Mussten sie sich nicht vorkommen wie ihre Väter, ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war, wie Asaf in Psalm 78 solche Menschen beschreibt? Die anderen 400 waren ja genauso müde gewesen und auch David selbst. Erkennst du das nicht? Ich kenne das sehr wohl, diese Versagersituation, wo man insgeheim den Verdacht hegt, dass man eines Tages doch verworfen wird, weil man sich zurückgezogen hat, da und dort im entscheidenden Moment. Denkt an die Jünger am Abend der Verhaftung Jesu. Und was meinen wir denn, wie wir dastehen vor Gott? Wo waren wir denn, als es darauf ankam, als wir gefordert waren, im Glauben standzuhalten? Feige zurückgewichen? Schönwetterchristen? Gott hätte uns durchgebracht. Es ist ja sein Reich und es wäre seine Kraft für uns vorhanden gewesen. Stärke genug für jeden einzelnen Unvermögenden und seine Aufgaben. Ja, jetzt geht also David durch die Reihen. Durch die Reihen der Herzen, die nicht dabei waren bei der Schlacht. Was sollen sie denn jetzt machen? Sie schämen sich. Man hört kein Wort der Begrüßung von ihnen, keinen Glückwunsch zum Sieg. Schweigen, betretenes Schweigen. Was machen solche Momente bei vielen von uns aus? Betretenes Schweigen vor Gott. Man wagt es ja nicht einmal mehr, den Mund aufzumachen. David wird wohl auch nichts mehr von ihnen hören und wissen wollen. Sie hatten Angst vor dieser Begegnung gehabt. Wird er ihnen Vorwürfe machen? Wird er sie wegweisen, wie die anderen es lautstark fordern? Wird er sie töten lassen? Die anderen werden wahrscheinlich nicht dagegen eingeschritten. Wie viele haben sich schon mit dem Gedanken geplagt, bin ich jetzt draußen? Hat mich Gott jetzt doch verworfen, weil ich untreu war? Faul? Träge? Ich, der notorische Sünder, wieder einmal zum tausendsten Mal in dieselbe Kerbe gehauen? Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und der Verkläger, der schläft schon gar nicht in solchen Fällen. Kennst du nicht das betretene Gefühl, dieses geistige Unwohlsein? Ich möchte versinken, möchte unauffindbar sein, habe aber gleichzeitig Angst vor dieser dummen Unvernunft. Hast du das noch nie erlebt? Soeben gesündigt? Zum x-ten Mal dieselbe Standart? Es ist zum Verzweifeln mit dir und du nahst dich dem Herrn. Besser gesagt, er naht sich dir jetzt und ist so freundlich, so unverdient freundlich. Und du schaust in sein Wort und findest gerade heute, gerade jetzt so ein gnädiges, liebevolles Entgegenkommen, so unerwartet und doch, das ist seine Art, einem in sich zerstörten Sünder zu begegnen. Und obwohl wir ihn kennen, haben wir es so doch nicht mehr zu erwarten gewagt, nicht wahr? David trat zu ihnen und grüßte sie freundlich. Und das bedeutet, er hatte ihnen ihre Schuld vergeben. Es war die Schuld vom Morgen und die Schuld vom Abend. Es war alle ihre Schuld. Wie oft stehen wir so da mit unseren Sünden und all unseren Gebrechen vor Gott, so beschämt und so hilflos, so verzweifelt über unser böses Leiden, und er sieht uns so freundlich an. Und wir empfangen ganz leise, aber sicher wieder Hoffnung und Zukunft im Herzen. Und die inneren Wogen beginnen sich zu glätten unter der Obhut dessen, dem Wind und Wogen gehorsam sind, der das aufgewühlte Meer unserer Unsicherheit vor ihm stillt mit einem einzigen Wort. Ist es nicht gleich einer stillen, tiefen Rekonvaleszenz im Herzen, das wieder und wieder neu zu erleben, obwohl es gestern und vorgestern nicht viel anders war? Freilich, wir hatten uns die Herzensbildung, die Erziehung von Gott ja anders vorgestellt. Wir meinten, dass sie uns höher hinaufbrächte, und nun geht es tiefer und tiefer hinunter ins schier Bodenlose unserer zutiefst menschlichen Verlorenheit, bei gleichzeitig erfahrener Herzensgüte durch unseren Heiland. Verwunderlich, nicht wahr? Wir hatten uns getäuscht, was die Vorstellung eines von Gott geführten Christenlebens betrifft. Wir hatten uns getäuscht in ihm. Aber es ist doch umso schöner, so wie es ist, in seiner Tiefe. Denn an der tiefsten Stelle wartet der Herr auf uns. Er wohnt dort. In Jesaja 57 steht das im Vers 15, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Erziehen wir kurz eine Zwischenbilanz, tun wir gezielt einen Blick in unseren von Gott zerrissenen Schuldbrief. Haben wir nicht genug Übles aufgehäuft in unserem Leben? Schuld vom Morgen her aus unserer Jugendzeit und Schuld vom Mittag her von der Höhe unseres Lebens, und wer so weit gekommen ist, Schuld vom Abend unseres Alters. Aber dann kommt der König uns entgegen. Und befürchten wir nicht im ersten Moment, wird er mich von sich stoßen, wird er mich links liegen lassen. Er geht jetzt sein Wort auch an mich, geht hin, ihr Verfluchten. Das wird sich ja nicht erst an jenem Tag entscheiden, nicht wahr? Jetzt, wo sein Wort mich ruft, jetzt kommt die Begegnung. Heute, hier, mitten in dieser Predigt greift er uns ans Herz, während ich rede, während du zuhörst. Und wie viele Menschen haben Angst vor diesem Zusammentreffen? Sie kommen, sie bleiben dann, aber zögern stehen, wie jene 200 Zurückgebliebenen. Wir reden hier von Gläubigen, wir reden zu christlichen Versagern, zu Menschen, die sich längst nicht mehr würdig erachten, ihrem Vater und ihrem Herrn aufrecht zu begegnen, von Menschen, die ihre Augen nicht aufzuschlagen wagen, die an ihre Brust schlagen und einmal mehr seufzen: Herr Gott, sei du mir so in der Gnädig. Und ach, wie lange wird denn das noch gut gehen? Wie oft bin ich schon so hier gestanden und am liebsten möchte ich, aber nein, das doch nicht. Aber ich habe doch nie zu den Tapferen gehört, zu denen, die durchgehalten haben. Wie oft bin ich untergegangen, zurückgewichen. Ja, wozu steht denn diese Geschichte hier in 1. Samuel 30 in der Bibel? Weil der Heiland es ist, auf den das Verhalten Davids hier hinweist, weil unser Herr der Urheber aller Herzensgüte ist, mit der Gott solchen Menschen begegnet, die sich schämen, die sich schuldig wissen vor ihm. Dieser David redet freundlich mit den 200. Und diese Predigt hier hält nicht einer, der das nicht selber oft erlebt hat, ungezählte Male. Ich will auch nicht viel von mir reden, aber deswegen bin ich ja jetzt hier, um das zu bezeugen. Er redet freundlich mit uns. Das ist seine Vergebung. Die Schriftgelehrten, die haben gefragt, wer ist dieser, dass er Sünden vergibt? Ja, wenn nicht er, der sie getragen hat, wer denn sonst? Und er macht es genau so, wie er es selber vom Vater berichtet, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wenn einer sich nicht mehr für wert hält, Gottes Kind zu heißen, dann läuft er ihm entgegen und küsst ihn und verschließt ihm so den Mund. Und der erste Gedanke im Hohelied bestätigt es schon auf herrlichste Weise. Da steht im Hohelied 1,2: Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Und niemand versteht das so wie ein zutiefst Betroffener, der ja reumütig alles bekennen will, dabei aber weiß, dass er nicht einmal ergründen kann, was dieses alles in ihm drinnen ist. Der verlorene Sohn, dem schien der Weg nach Hause wahrscheinlich lange Zeit hell, und der Schritt der Heimkehr, der war leicht. Hoffnungsvoll setzt er einen Schritt vor den anderen bis zum heimischen Garten durch, bis zum Weg über den Hof ins Haus hinein. Und dass er jetzt noch umkehrt, auf dem letzten Teilstück, die Gefahr ist groß. Aber der Vater kennt ja dein verzweifelt böses Leiden und wohin es führen kann, er eilt dem Heimkehrer entgegen. Und dem Sohn wird ein Willkommen zuteil, wie es auf der ganzen Welt nicht denkbar ist. Die Schrift bezeugt dieses Verhalten an mehreren Stellen und in mehreren Bildern auf Christus hin, in mehreren Vorschattungen auf ihn. Zum Beispiel Josef in Ägypten, der seinen reumütigen Geschwistern, die ihn verkauft haben, freundlich entgegenkommt. Das steht in 1. Mose 45. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Josef, euer Bruder. Ja, wen klingt denn das in den Ohren und Herzen der Brüder, die niedergeschmettert waren durch ihre Schuld? Es handelt sich hier um die Familie des Patriarchen Jakob. Und es handelt sich bei David um seine Mitkämpfer. Er nennt sie Brüder, so wie unser Herr. Das Ganze spielt sich ja im gläubigen Umfeld ab. Hier geht es im geistlichen Sinn nicht um Heiden, sondern um Christen wie dich und mich. Und wie? Aber sowohl hier als auch bei Josefs Brüdern hören wir kein Wort über ihre Sünde, keine Vorhaltung über ihren verächtlichen Charakter, sondern wie bei der Sünderin und wie bei Zachäus nur ein gnädiges Zudecken der Schuld vom Herrn her, bei denen, die sich selbst anklagen und vor ihm richten. Wie im Psalm 34, Vers 9 steht: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Wie oft haben wir das selber schon erfahren, wenn wir wieder offensichtliche Schuld auf unsere Herzen geladen haben, wenn wir dem Herrn untreu waren, wenn wir der Welt näher getreten sind, wo es gut war, und uns anschließend vor ihm geschämt haben, wie Petrus nach seinem Verrat. Als Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern gekommen ist, sagt er: Friede sei mit euch. Und da muss sich doch der Petrus traurig gefragt haben: Mit euch? Auch mit mir? Ja. Oh ja, unser Herr hat Gaben empfangen, auch für die Abtrünnigen. Die steht im Psalm 68. Du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt, du hast Gaben empfangen für Menschen und selbst für Widerspenstige oder Abtrünnige, steht in anderen Übersetzungen, damit der Herr eine Wohnung habe bei ihnen. Und oh, wie ist mir das bekannt? Unser Eins schämt sich völlig zu Recht wegen immer erneuter Sündenfälle, wegen wiederkehrenden Versagen, trotz allem Bemühen, im Herrn zu bleiben, im Geist zu leben. Freilich, ich will mich beugen unter sein Gericht, so wie ihr auch, darf ich annehmen. Ich erwarte meine Strafe und ich will Gottes Wort auf mich wirken lassen, fürchte seinen gerechten Zorn. Ich schlage meine Bibel auf und er tritt herzu und redet freundlich mit mir. Unser Herr und Meister, der hat eine geübte Zunge, mit Menschen zu reden, die ihr Haupt senken vor Scham. Und zurück damit zu unserem ursprünglichen Text, denn nun kommt noch ein Aspekt dazu. David tritt auch bei den 400 ein für die 200, denen sie nichts mitgeben und die sie dann fortschicken wollen. Was für ein gottgegebener Wesenszug in David. Das ist ein typisches Bild auf unseren Heiland, der für die Sünder eintritt. Ja, dieser nimmt die Sünder an und isst und trinkt mit ihnen, hieß es von den Schriftgelehrten her. Der kann doch kein Prophet sein. Und so ähnlich haben manche Stolze unter den 400 in dieser Situation vielleicht auch gedacht. Das ist doch keines Königs würdig, so mild vorzugehen. David wurde ja nicht nur einmal verachtet, wie wir wissen, und erst recht nicht Jesus. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Aber sollte er als der Prophet von Gott kommen, dann musste er ja so sein, die Sünder annehmen und für die Sünder eintreten. Und wenn andere dort scharf reagiert haben, denen soll man doch nichts geben von der Beute Davids, so finden sich auch unter uns immer wieder solche, die schnell mit Kritik und Ablehnung da sind, so wie zu Jesu Zeiten. Das ist aber nicht seine Art. In manch schöner Stunde, in der wir uns an Gottes Gnade zusammen erfreuen, erklingen unerwartet scharfe, kritische Stimmen von Geschwistern, gewürzt mit allerlei Weisheiten vom Hörensagen her, etliche davon sogar aus Gottes Wort. Aber wie sie es anwenden, gezückte Schwerter nennt die Bibel solche Zungen. Und auch an uns haben sie viel auszusetzen. Und sie haben recht. Uns stünde nicht einmal zu, den Namen Jesu zu nennen oder gar zu verbreiten. An uns selber ist nichts Gutes. Wir hätten auch nichts Gutes verdient. Und Menschen können uns allemal in die Enge treiben. Und sie dürfen es auch. Gott lässt es zu. Auch unser Gewissen stimmt ihrer Kritik zu. Und Gottes Gesetz führt einen Dauerprozess gegen uns. Und der Satan verklagt uns, wo er nur kann. Denkt an Hiob. Aber sind wir mit unserem Heiland im Kämmerlein, dann bringt er dort alle diese Stimmen zum Schweigen. Er nimmt sich unserer an. Er entschuldigt nichts, er erklärt nichts, denn Gott erklärt nie etwas. Er ist souverän. Es ist ihm auch nicht die Frage, wie es gekommen ist. Er weiß es. Er bringt all die Stimmen zum Schweigen durch Vergebung und Gnade. Seine Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Denn er allein ist dazu berechtigt. Er, der Richter, er, der Retter, er, der Löser von Schuld, auch von unserer Schuld. Ja, die Welt sieht und auch die Religion sieht, wie ein Gotteskind zu Fall kommt. Wie es wieder aufkommt, oft unter Tränen, das sieht niemand als nur der Heiland allein. Aber vor Gott zählt am Ende nur das. Wir können diese beinahe nebensächliche Bemerkung in der großen biblischen Geschichte von Raub und Brand und Kampf und Sieg gar nicht genug würdigen, die da steht am Ende von Vers 21. Und David trat zu dem Volk und grüßte sie freundlich. Was die Herzensangelegenheit betrifft, ist das der größte Brocken des Textes. Die ganze Angelegenheit ist überhaupt des innigen Nachdenkens und der Gottesführung wert, denn warum geschah das denn alles? Warum wurde von dem wegraffenden Volk, das ist die Bedeutung des Namens Amalek, diesem Erz- und Todfeind Israels, alles weggeführt, wobei die, die nachher von David verlustfrei wieder zurückgebracht wurden, alle unversehrt blieben dabei? Und warum hat Gott dem David sofort zugesagt, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen? Vorher hatten sie alle geweint, so lange bis sie nicht mehr weinen konnten. Was ist das Wesentliche an dieser bewegenden Geschichte? Was ist es, das Gott hier unseren Herzen mitteilen will? Warum ließ er es aufschreiben? Erkennst du da Parallelen in deinem Leben, in deinem Glaubensleben, in deinem familiären Umfeld? Was lässt Gott zu? Und durch wie viel tiefe Bewegtheit geht es? Und wie ist denn dabei unsere Reaktion untereinander? Die Bibel nennt die Kritiker ja auch mit Namen. Da ergriffen alle Männer Belials unter ihnen, die mit David gezogen waren, das Wort und sprachen, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben. Außer jedem seine Frau und seine Kinder. Die sollen sie wegführen und gehen. Wie aber machte es David? Er sieht sie mit den Augen der Liebe an. Und das ist jetzt kein Schlagwort. Auch wir können nämlich alles ansehen mit harten und strengen Augen oder mit Augen der Liebe und des Erbarmens, auch jeden Sündenfall. Wenn wir Jesus in der Tat nachfolgen, wird die barmherzige Auffassung aller Dinge zu unserer permanenten Lebensauffassung werden. Und freilich freut sich die Liebe der Wahrheit. Die Wahrheit, die wird auch unbeschadet bleiben. Durch die Liebe wird nichts beschönigt. Es wird nichts Böses gut geheißen und Gutes böse durch die Barmherzigkeit. Aber die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Und es wird ein unbarmherziges Gericht ergehen über den, der nicht Barmherzigkeit getan hat, sagt Gottes Wort. Man kann auf einen Menschen, der gefallen ist, hart einschlagen. Man kann aber auch freundlicher auf ihn sehen und für ihn sein, so wie unser Herr. Friedrich von Bodelschwing hat seine Epileptik da einmal gefragt, was macht ihr denn, wenn einer von euch gefallen ist? Gebt ihr ihm dann noch einen Fußtritt? Nein, haben alle gerufen, wir helfen ihm wieder auf. Diese Anekdote ist leichter zu merken als vieles andere, nicht wahr? Zurück zu unserer Geschichte in 1. Samuel 30. Sie konnten also froh sein, die gebeugten 200. So wie besonders wir froh und immerzu dankbar sein können, dass auch wir Gebeugten es bei unserem Heiland mit solchen Augen der Liebe zu tun haben. Denken wir nur an seinen Blick zu Petrus hin im Hof des Hohepriesters. Als sie müde geworden waren, die 200 Getreuen, da hatten sie nichts anderes mehr gekonnt, als die Geräte im Lager Davids zu bewachen. Und ja, er hätte sie strafen können wegen ihrer Schuld, aber er hat ihnen nicht nur vergeben, sondern er hat ihnen sogar diesen Dienst nicht vergessen. Ja, er hat ihnen den noch dankbar vergolten. David sieht, wie unser wunderbarer Herr, dort auf alles, was er ihnen noch anerkennen kann, und deutet ihr Verhalten zum Besten. Wer von uns so in den Vorzug der Barmherzigkeit Jesu unter dem Druck eigener Schuld gekommen ist, und das ist ja das Übliche, das Normale vom Herrn her für die Seinen, der kann diese Güte nie mehr vergessen. Unser Heiland, hören wir her, der sucht immer treulich, wo wir ihm einen Dienst erwiesen haben, und sei es das Reichen eines Bechers kalten Wassers, einem seiner geringsten. Das macht dann auch unsere gegenseitige Fürbitte leicht und einfach, wenn wir, wie damals bei der Tabea, dem Herrn das vorlegen, was der Bruder oder die Schwester für ihn getan hat. Da geht das Beten füreinander leicht, aus unserem zu seinem Herzen, weil wir uns dabei auf der gleichen Ebene befinden wie unser Herr und David hier. Und nicht umsonst nennt Gott ihn den Mann nach seinem Herzen. Es ist ein lohnendes Ziel, dieses Attribut auch für uns zu erbitten, nicht wahr? Ja, und unser Herr und König ist der Einzige, dem das Weltgericht übergeben werden darf, im Sinne des Wortes aus Psalm 56, 19 und 118, 6 und 7. Das weiß ich, dass der Herr für mich ist. Keiner wird sich nämlich bei ihm beklagen können, dass er zu scharf gemessen wird oder Unrecht. Und wie man hier sieht, findet der Herr sogar noch Werke der Liebe und Treue bei uns, wo wir selber nur Versagen und Nichtigkeit feststellen können. Wie einst ja die Gerechten sich wundern werden, wo sie denn das oder jenes getan hätten, wenn er ihnen sagen wird, das habt ihr mir getan. Wer aber nun von solch einer Gnade wusste und immer noch nicht gerettet werden wollte, der muss sich wohl große Mühe gegeben haben, um verloren gegangen zu sein, nicht wahr? Es war trotz Davids liebevollen Umgang schwer für die Herzen der 200 Zurückgebliebenen, denn es war ihnen ja bewusst, dass sie nicht wirklich ein Verdienst vorzuweisen hatten neben den anderen 400. Ja, dass sie nicht Schritt gehalten haben mit denen, zu deren Verband sie doch gehörten, dass sie verzagt waren und müde gewesen. Aber sie hatten ihren Herrn lieb. Und jetzt noch mehr denn je, sie gehörten ja dazu. Sie schämten sich wohl ihrer Untreue, und doch hatten sie ihren Herrn lieb. Wir kennen das. Denn auch das schwächste Schaf unter uns gehört zu jenen, denen Jesus versichert, meine Schafe hören meine Stimme. Und das tut unserem müden Herzen gut, nicht wahr? An jenem Tag werden solche, wie wir es nicht wagen, hinaufzurücken. Wir werden versuchen, beiseite zu stehen, um Platz zu machen für die echten Nachfolger, deren Biografien wir kennen, und für alle anderen, weil sie alle höher zu achten sind wie wir. Aber wird er dann nicht zu solchen wie uns hinzutreten und uns freundlich grüßen? Wird er nicht auch uns sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters? Wir werden ja sehen. Aber es wird an jenem Tag kein Auge scheel sehen, denn es werden Tränen da sein. Tränen des Dankes und der Freude. Und ich nehme immer noch an, das sind die Tränen, die der Vater in seiner Güte abwischen wird. Wenden wir uns aber nun den anderen zu, den 400 tapferen Mitstreitern, unter ihnen auch den scharfen Kritikern. An diesen Kämpfern musste David doch wohlgefallen haben, oder? Ist es vielleicht denkbar, dass er an ihnen schwerer zu tragen hatte und ihnen viel zu vergeben hatte, mehr als den anderen? Scheinbar haben diese harten Burschen ja vergessen, dass sie selber in tiefer Schuld waren, als die Aufrührer, als die, die David steinigen wollten, hinweg mit diesem. Unser Herr kennt diesen bösen Satz. Und jetzt kaum ernüchtert von ihrer eigenen Schuld, gehen sie los auf die anderen, schickt sie weg. Wie ungut schneidet dieses Ansinnen jetzt in die Freundlichkeit Davids hinein. Sie geben sich selber, als ob sie keiner Gnade bedürfen. Und damit zu uns. Wie muss Gott unsere oft so harte Art und Vorgehensweise missbilligen? Nicht umsonst hat uns Jesus das Gleichnis vom Schalksknecht aufbehalten, der, nachdem ihm seine große Schuld erlassen worden war, seinen vergleichsweise kleinen Schuldner gewürgt hat und ins Gefängnis werfen ließ. So tut mancher gläubige Mensch, denn zu wem sagt der Herr das denn, dieses Gleichnis? Zu einem doch, dem die große Schuld erlassen worden war, oder? Und wie das Gleichnis endete für den harten Mann, wissen wir nur zu gut. Das steht in Matthäus 18. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Wie begegnet also David jetzt diesen Männern? Ihr Verhalten muss ihm ja jämmerlich und störend vorgekommen sein. Wie schnell haben sie doch ihre eigene Bosheit vergessen und hatten nur mehr im Sinn, Davids Aufmerksamkeit auf die zu lenken, die ohnehin ganz verzagt und beschämt und gedemütigt dastanden. Was also macht David? Er redet zu keiner der beiden Gruppen von Schuld. Er redet jetzt auch zu den Harten freundlich. Er spricht sie an mit dem Wort Brüder. Da steht, er sprach David, ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet hat und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Zum Umgang mit der Beute kommen wir später noch. Bleiben wir einen weiteren Moment in dieser angespannten Situation zwischen beiden Brüdergruppen. Was würden denn wir getan haben und gesagt haben an Davids Stelle? Unser Gerechtigkeitssinn hätte sich jetzt gemeldet und wir hätten diese Männer, die das große, harte Wort gegen die Zurückgebliebenen führen, selber ordentlich beschämt, nicht wahr? Und David tut auch das nicht. Er beschämt sie nicht. Er geht ihnen nach. Wenden wir unseren Blick jetzt dem Wesentlichen zu, unserem Heiland und was Gottes Wort uns hier sagen will. Wie viele Leute gibt es doch, die meinen, sie würden der Gnade nicht bedürfen und die hart reden über Verlorene, Zurückgebliebene, Verängstigte und Menschen, die im Glaubensleben versagt haben, über Geschiedene, über Menschen, die abgetrieben haben, die außerehelich schwanger geworden sind und doch in ihrer Not jetzt den Heiland suchen, ah, die treffen in Gemeinden leider oft auf harte Ablehnung. Sünde bleibt Sünde, aber der auch uns verbliebene Rest an Bosheit und unser Hochmut übertrifft nahezu alles andere, der ist schlimmer als jeder bereute Mord und das größte Versagen, dessen sich einer schämen muss vor Gott und den Menschen. Haben wir die Sündenkataloge in den Lehrbriefen vergessen oder verdrängt, die uns sagen, wer das Reich Gottes nicht erben wird, als da zum Beispiel sind Eifersüchtige, Feiglinge, Geizige, Selbstsüchtige, Unzüchtige, Zornige? Diebstahl und Mord und Ehebruch, das fällt natürlich unter die Kategorie schwerwiegend bei uns, nicht wahr? Dass Gott aber auch Habsucht und Ungerechtigkeit und Unvernunft und Götzendienst, das heißt dem nichtigen Nachjagen, als Hinderungsgrund zum Erben des Reiches Gottes bezeichnet, das wird meist leichten Sinnes ignoriert. Und hart reden über andere ist ungerecht und unvernünftig vor Gott, oder? Gehören wir denn auch zu den Männern und Frauen, die ein gutes Gewissen haben, weil sie ein schlechtes Gedächtnis haben? weil sie ihre eigene Schuld längst vergessen haben, die Schuld anderer Leute aber nicht? Wie viele verhalten sich da wie der ältere Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn? Der sorgt schnell dafür, dass das mit den Huren erwähnt wird, was im ersten Bericht ja dezent verschwiegen worden war. Und das ist nicht selten die Domäne älterer Brüder und Schwestern. Sie wollen nicht bei den Verlorenen sitzen und können sich nicht recht freuen über die Versager, wenn ein Verirrter nach Hause kommen will. Nein, sie trauen der Sache nicht mehr und bleiben in ihrem Herzen stolz und gehen folglich nicht hinein zur Freude ihres Herrn. Verhärtete Herzen. Aber erinnert unser heutiges Thema nicht an die schönste Stelle im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo es heißt, da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Und David verhält sich so. Und vor allem Christus verhält sich permanent so und lehrt uns auch so. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt ja ebenfalls diese Richtung an. Auf den anderen zugehen, so wird er dir zum Nächsten. Aber viele, die das wüssten, ziehen das Gegenteil vor. Obwohl sie sich mitfreuen sollten über die Gnade, die anderen gegeben wird. Zu Jesu Zeiten wurden von Zöllnern und Sündern große Scharen gerettet. Von den Schriftgelehrten und Pharisäern blieben dagegen viele draußen, auf ewig draußen, vor dem Vaterhaus. Sie wollten nicht mit Sündern und Versagern zusammen von Gottes Gnade leben. Aber was ist das für ein Trauerspiel in dieser Welt? Die Gnade feiert ihren größten Sieg und da gehen welche hin und wollen nichts davon wissen. Wollen aus Stolz und Hochmut nicht mit hinein. Nicht mit denen, die versagt haben, einmal oder öfter. Wie freundlich ist doch der Heiland, der Sohn Davids, zu uns. Bartimäus wusste schon, warum er diese Anrede verwendet und auch die Heidin in Syrophönizien, die sich gern unter die Hunde einreihen ließ, nur um seine herrliche Gnade zu erlangen. Manche aber sind keine Sünder mehr. Sie haben vergessen, wie sie früher waren, wissen nicht mehr, warum wir gerade so einen Heiland haben müssen, der sich nicht nur der Tiefgefallenen annimmt, sondern sich auch nicht vom Stolz der Stolzen erbittern lässt und auch denen noch nachgeht und sie bittet, ob sie nicht selig werden möchten. Wie viel Mühe hat Gott doch mit seinen Kindern? Schaut euch nur um in den Gemeinschaften und schaut euch selber in den Spiegel seines Wortes. Wir waren ja alle Empörer. Der Vater aber hat uns in Gnaden in seinem Sohn angenommen. Und immer wieder entrüstet sich einer gegen die Sünde der anderen. Die haben nichts geleistet, die sollen auch nichts empfangen. Und diese Letzten, die haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir doch die Last und Hitze des Tages getragen haben. Ja, ist denn der Herr ungerecht? Urteilen wir gerechter als er? Erhebt sich nicht von denen, die in Christus angenommen sind, immer wieder einer über den anderen? Bauen sie nicht immer wieder in ihrer Gemeinschaft eine Hierarchie auf? Und dabei sind wir in Christus in der Lage, dass ein jeder den anderen höher achten kann und soll als sich selbst. Wer aber schätzt dieses gnadenvolle Vorrecht untereinander? Gerade die Tapferen und die Treuen machen dem Herrn oft die größte Mühe. Sie sind oft diejenigen, die verhindern wollen, dass er seiner Gnade freien Lauf lässt. Klingt uns denn nicht mehr sein warnendes Wort im Ohr, habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So in Matthäus 20. Und haben wir vergessen, warum wir noch dabei sind? Wie Petrus schreibt im Heiligen Geist an uns, achtet die Geduld unseres Herrn für eure Seligkeit. Wenn unser Herr Jesus nur nach dem Recht vorgehen würde, dann bliebe sein Himmel wohl leer. Nicht wahr? In Offenbarung 5 wird einmal gefragt, wer ist würdig, das Buch aufzutun? Und was lesen wir? Was muss Johannes feststellen? Was tut er? Da steht, und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, zu lesen, noch auch hineinzublicken. Niemand. So ist es immer. Wenn nach der Würdigkeit gefragt wird, dann ist es zum Weinen mit uns allen. So wie es dort in der Offenbarung im Himmel geschieht, so ist es auch heute schon. Wir alle können nur unseren Blick auf das Lamm Gottes richten, auf Jesus, der uns erkauft hat für Gott, und sagen, du bist würdig, du ganz allein und du bist der Herr. Wir aber sind alle Brüder auf einer Ebene. Aber gehen wir so miteinander um? David ist in dieser Begebenheit auch noch in einer anderen Hinsicht ein Bild, das Gott uns vor die Augen unseres Herzens stellt. Denn David hat ja selber die Gnade erfahren und oft in tiefer Schuldennot das herzliche Erbarmen Gottes erlebt. Zum Unterschied von vielen hat er ja das nicht vergessen. Er hatte bleibend gelernt, Gnade walten zu lassen gegenüber anderen und Liebe zu üben und barmherzig zu sein. Siehe den Simei, der ihn mit Dreck beworfen hat, oder Absalom, seinen Sohn. Als die einen gerufen haben, die dort, die sollen nichts haben, da gab es ein bestimmtes Echo in Davids Herzen. Kennst du das nicht auch so? Da ist eine Stelle im Leben, an der du schon öfter vorbeigekommen bist. Wahrscheinlich sehr viel öfter, als du noch weißt. Genau dort, wo dich die Sünde so hässlich übermannt hat, genau dort hat Gott bei dir Gnade und Barmherzigkeit walten lassen. Weißt du es noch? Und jetzt wirst du von Gott erinnert daran, weil es dein Bruder dort erwischt hat oder die Schwester. Die Erinnerung kommt hoch an diese Gedenkstelle, dieses Mahnmal in deinem Leben. Nicht wahr? Das kennst du doch. Und? Wie ist deine Reaktion, der du doch Gottes Wort und Willen kennst? Sei nicht stolz, sondern fürchte dich, sagt dir Gottes Geist. Dein Herz wird wohl geneigt sein, zuzustimmen, aber da ist noch eine andere Stimme oft da, eine harte. Und schau dich jetzt nicht um, wie du wirkst auf andere, wenn du Barmherzigkeit walten lässt. Dein Gott sieht dir genau zu. Und alles andere ist unwesentlich für die Ewigkeit. Mag sein, manche Menschen haben sogar längst Angst vor dir und vor deiner scharfen Zunge. Sie können erst aufatmen, wenn sie auf die Gnade des Herrn sehen, weg von deiner Härte und Strenge, wie jene 200 dort, die als Versager jetzt den Tüchtigen gegenüberstehen und dabei weiter zu der gleichen Gruppe des Herrn gehören. Ach, dass wir doch Leute wären, denen über ihre Schuld, die sie aufgehäuft haben, und über dem Erleben der großen Gnade Gottes ihr scharfes Wesen vergangen wäre, wenn doch über unserem ganzen Leben und Miteinander der Wohlgeruch der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes liegen würde. Ja, wenn sogar in unserer Stimme etwas zu hören wäre, vom herzlichen Erbarmen um Jesu Willen, den wir auf diese Weise besser verkündigen und in der Tat und Wahrheit auf ihn hinweisen könnten, statt durch die alte Strenge. Diejenigen Heiligen, die einen Knick haben und an der Hüfte hinken wie Jakob, weil Gottes Gerechtigkeit sie umgeworfen hat, weil sie von ihrer absoluten Sündhaftigkeit zutiefst überzeugt worden sind, die sind des Herrn barmherzigste und damit beste Boten. Und da kannst du etwas tun dafür. Studiere öfters deinen von Gott zerrissenen Schuldbrief. Da vergeht dir der Hochmut. Da kommt bleibender Dank ins Leben und Gott wird dich krönen mit Gnade und Barmherzigkeit, zum Segen für andere. Eines noch, die Beute, die wir vorhin angesprochen haben. Dazu sei jetzt ein Psalm Asaphs zitiert. Der gesamte Psalm 76 von ihm wäre passend, aber aus Zeitgründen belassen wir es bei den Versen 2 bis 10. Als da steht, Gott ist in Juda bekannt. Sein Name ist groß in Israel, in Salem ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Dort zerbricht er die Blitze des Bogens, Schild, Schwert und Kriegsgerät. Glanzvoll bist du, Mächtiger, über den Bergen von Beute. Die Tapferen werden ausgeplündert. Sie sinken in ihren Schlaf und den Kriegsleuten versagen die Hände. Von deinem Schild, o Gott Jakob, sinken Ross und Reiter in tiefen Schlaf. Du bist zu fürchten, und wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt? Wenn du das Urteil von Himmel her erschallen lässt, erschrickt die Erde und hält sich still, wenn Gott sich erhebt zum Gericht, um zu retten alle Elenden im Land. Selah. Soweit dieser Psalm. Wem gehört denn das Vieh auf 1000 Bergen? Wem gehört der Erdkreis? Und was drauf ist, wem gebührt alle Ehre? Wer ist glanzvoll über Bergen von Beute? Einer nur. Und doch reden wir manchmal frevelhaft von unserem Erfolg. Brüsten uns mit dem, was uns nicht zusteht. Sehen wir noch einmal in die Geschichte in 1. Samuel 30 hinein. Dort macht er verschiedene Blick auf den Erfolg, den einen demütig und den anderen stolz. Der eine wird deshalb freundlich und der andere hart gegen andere. Jene 400 dort sagen, man solle den anderen nichts geben von der Beute, die wir errettet haben. Wir, sagen sie, wir im Vers 22. Und David spricht aber im nächsten Vers davon mit ganz anderen Worten. Ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet hat und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unsere Hand gegeben hat. Was für ein bekannter Unterschied. Wes das Herz voll ist, es geht der Mund auch hier über. Einer macht aus dem, was Gott ihm geschenkt hat, sich selbst einen Thron zurecht und setzt sich auch darauf. Weithin sichtbar und laut hörbar nach allen Seiten. Man sieht förmlich, wie klein die anderen dabei werden in seinen Augen. Selbst ist der Mann, betonen solche mit jedem Atemzug. Nein, uns hat niemand geholfen. Wir sind tüchtig und begabt. Kennt ihr sie nicht so gut? Die ach so sauberen Familien unter den Gläubigen mit den so klugen, studierenden Kindern. Menschen, bei denen alles passt, was sie uns erzählen und viele damit beschämen. So als hätte Gott gesagt, trachtet nach hohen Dingen und haltet euch nicht herunter zu den Niedrigen. Haltet euch selbst für klug. Das ist gerade das Gegenteil von Römer 12, 16. Und die anderen sind wie David. Sie wissen, dass sie alles nur dem Herrn verdanken. Sie sagen das nicht nur, sie meinen es auch so und können gar nicht mehr anders leben in ihrer Armseligkeit. Gibt es doch keine Reichseligkeit im Geist, nicht wahr? Wir sind ja über die Maßen reich geworden im Herrn. In Christus ist uns alles gegeben. Und dabei bleiben wir gleichzeitig die Armen im Geist, die Nichtigen vor Gott, die er deswegen erwählt hat. Das, was nichts ist, damit er zu Schanden mache, was etwas ist. Was hast du denn, das du nicht empfangen hast? David wusste, der Herr hat uns alles nicht nur genommen durch die Amalekiter, der Herr hatte es vorher auch gegeben und er hat es jetzt wieder gegeben. Auch Hiob hatte keine andere Sicht der Dinge seiner Frau und anderen gegenüber. David stand also da zwischen den beiden Gruppen und lauschte dabei in Gottes Sieg hinein, in Gottes Sieg, und hielt konsequent die Ehre seines Herrn hoch. Nicht nur mit Worten, das beweist sein Verhalten nach allen Seiten. Kleine Geister, die rühmen sich immer selber und sind scharf zu anderen, nicht wahr? Wahre Größe, aber ist immer demütig, wie unser Herr. Kommen wir zu ihm, dem Herrn, dem Sohn und der Wurzel Davids, zu ihm, dem hellen Morgenstern, der uns immer deutlicher aufgehen soll in unseren Herzen. Wie Matthäus 11 im Heilandsruf steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lügen wir einander nicht an, weil wir den alten Menschen ausgezogen haben mit seinen Handlungen und den neuen angezogen haben, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Als Konsequenz der erfahrenen Freundlichkeit des Herrn, denn die Gnade, die wir von Gott erfahren haben, die gibt Gott alle Ehre und den Brüdern alle Liebe. Zum Schluss noch Kolosser 3,12, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und ganz zum Abschluss noch Römer 16, 24. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
Amen. Amen.